Polish Radio External Service.
Tu Warszawa, tu Polskie Radio. Sie hören den Auslandsdienst des Polnischen Rundfunks. Heute ist Samstag, der 8. August. Am Mikrofon begrüßt Sie Jakub Kukla. Mit Gedenkveranstaltungen hat Warschau diese Woche an die Opfer des Wola-Massakers erinnert. In den ersten Augusttagen, kurz nach Ausbruch des Warschauer Aufstands 1944, haben die deutschen Besatzer innerhalb weniger Tage schätzungsweise 15 bis zu sogar 60.000 Zivilisten ermordet. Niemand wurde verschont, auch Frauen und Kinder wurden erschossen. In der heutigen Sendung sprechen wir über denjenigen, der hinter diesem Verbrechen stand, dafür aber nie verurteilt wurde. Dr. Philipp Marti, Historiker, Autor des Buches Der Fall Rheinefahrt. Guten Tag.
Guten Tag.
Ich weiß, dass Sie diese Frage schon mehrmals gehört haben oder sogar bei jedem Gespräch hören, aber ich muss sie dennoch stellen. Wieso hat sich ein Schweizer Historiker gerade für Heinz Rheinefahrt interessiert?
Schon als Jugendlicher habe ich ein starkes Interesse entwickelt, primär am Nationalsozialismus. Das war damals geschichtskulturell sehr präsent in ganz vielen TV-Dokumentationen namentlich. Und ich habe dieses Interesse mitgenommen in meiner Studienzeit und ich habe Rheinefahrt, also ich bin ihm in einer studentischen Arbeit begegnet. Am Rand hat er da eine Rolle gespielt und von da an hatte ich ihn in meinem Kopf, er war auf meinem Radar. Und einige Jahre später habe ich mein Dissertationsprojekt in Angriff genommen und ich hatte die Idee, eine Täterbiografie zu schreiben. Ich wusste noch nicht welche. Und da ist mir der Name Rheinefahrt wieder in den Sinn gekommen. Und ich habe erste Recherchen angestellt und habe dann realisiert, dass es keine wissenschaftliche Monographie über ihn gibt. Und das im Vergleich zu der Dimension seines Verbrechens und zu seiner historischen Rolle hat mich dann sehr fasziniert und angezogen, mich damit zu beschäftigen. Und die Motivation war dann sehr groß, dieses Projekt in Angriff zu nehmen.
Könnte man sagen, dass Hans Rheinefahrt ein klassischer, ein typischer Nazi war, der sich von einem Staatsdienst in Uniform große Karriere erhofft hat?
Nicht direkt, also er war ganz sicher ein Nazi, er war völkisch gesinnt, schon zu sein, also in seinen Studienzeiten ist er damit in Kontakt gekommen und hat sich der Bewegung angeschlossen. Er hat aber nicht von Anfang an den Staatsdienst gesucht, er hat zunächst als Rechtsanwalt und Notar gearbeitet, also er hat da auch finanziell, war in einer sehr guten Situation und er ist erst während dem Krieg hauptberuflich in den Staatsdienst eingetreten. Er hat einen Mentor, das war Kurt Alüge, der Chef der deutschen Ordnungspolizei, mit dem er immer verbunden war und trotzdem war er dann erst während des Kriegs so weit, dass er sich entschlossen hat, hauptberuflich in den SS- und Polizeiapparat einzutreten.
Was hat er während des Zweiten Weltkrieges getan, gemacht?
Also er ist interessanterweise 1939 als quasi normales Mitglied der Wehrmacht in den Krieg eingetreten, ist zum Leutnant befördert worden, hat sich Tapferkeitsauszeichnungen erworben. Durch Kriegsverletzungen, Erfrierungen ist er aus dem aktiven Dienst ausgeschieden, wurde von da an von Kurt Alüge gefördert und in Verwaltungspositionen befördert. Namentlich war er im Protektorat Böhmen und Mähren, war er Generalinspektor der Verwaltung. Und er wurde dann von Himmler 1943 zum höheren SS- und Polizeiführer im sogenannten Reichsgau Wartheland berufen. Und in diese Funktion ist er dann im Sommer 1944 auch abkommandiert worden nach Warschau.
Anfang August wurde er nach Warschau versetzt. War seine Aufgabe, war sein Befehl klar, zu helfen, den Aufstand niederzuschlagen?
Das war so und es wurde auch ein allgemeiner Bevölkerungsvernichtungsbefehl an ihn herangetragen durch Himmler persönlich und er hat diesen Auftrag ja dann auch ausgeführt und am 5. und auch noch am 6. August die Massaker von Wola und anderen Stadtteilen maßgeblich zu verantworten.
Wieso hat er sich für eine solch drastische Methode entschlossen?
Ich muss kurz zurückfragen, die reine Methode des Tötens ist ja das eine, aber eigentlich die wichtige Frage ist die, warum er in diese Position gelangt ist. Ich denke, er war völkisch gesinnt, er war ein überzeugter Nationalsozialist. Er war auch ein Karrierist. Ich denke, dass der Warschauer Aufstand für ihn eine Gelegenheit war, in Erscheinung zu treten und endlich auch in einem sehr prominenten Sinn wirksam zu sein und wirksam zu erscheinen. Also war ja damit mit dieser Entsendung nach Warschau war ein Wechsel verbunden von Verwaltungsaufgaben hin zu militärischen Aufgaben. Und er war eine militärische Natur und dieser Auftrag hat ihm sehr entsprochen.
Das heißt, er hat seinen Einsatz hier in Warschau als eine Karrierestufe gesehen?
Das wäre zu vereinfacht gesagt. Also ganz sicher ist die ideologische Prägung einmal die wichtigste Grundlage für seine Taten. Das ist unzweifelhaft. Aber das ist auch in der Forschungsdiskussion sehr etabliert, dass die Ideologie auch eine Gelegenheit braucht, um wirksam werden zu können. Und der Krieg bietet den Kontext, die militärische Entwicklung bietet Gelegenheiten, die vorher so nicht absehbar waren. Und natürlich war es ein Karriereschritt, man kann das schon so nennen, aber es war sicher auch in seinem Empfinden eine Auszeichnung und auch eine Pflicht, diesem Auftrag nachzukommen. Also er war ganz sicher auch ein pflichtbewusster Mensch, der seine Aufgaben gut und zur Zufriedenheit seiner Vorgesetzten ausführen wollte.
Wie ist es dazu gekommen, dass das Kriegsende und die Gefangenschaft für Rheinefahrt zu einem Neuanfang der Karriere wurden?
Das ist eine lange Geschichte für sich. Also ich versuche es mal auf einen ganz wichtigen Punkt zu reduzieren. Rheinefahrt hatte ein Auftreten, das nicht demjenigen eines Nazi-Verbrechers entsprach, wie man es sich in der frühen Nachkriegsgesellschaft in Deutschland vorgestellt hat. NS-Verbrecher, das waren aus deutscher Sicht damals KZ-Schergen, zwielichtige, schmierige, schmutzige Gestalten, Helfershelfer, auch kriminelle Naturen. Und Rheinefahrt hat ja ein sehr großbürgerliches, ein auch so gentlemanhaftes Auftreten. Er war zwar trotz seiner Karriere auch immer sehr höflich, bescheiden, er war zugänglich für alle Menschen und dieses Auftreten hat den Menschen imponiert. Und das ist der eine Teil, der symbolische, der Persönlichkeitsteil. Dann ist die unmittelbare historische Situation in Schleswig-Holstein, wo er dann gelebt hat. Das ist Zusammenbruch, Not, Elend, Verzweiflung, dringender Bedarf an Haus, Essen, einfach alles, was existenziell ist. Und Rheinefahrt war dann zweifelsohne fähig in dem Sinn als Beamter. Also er war jemand, der angepackt hat, jemand, der auch eben durch seine Persönlichkeit versöhnend gewirkt hat, der die Menschen geeinigt hat, hinter dem man sich auch zusammenschließen konnte. Und in der Gemengelage war es nicht, bei weitem nicht zu oberst auf der Prioritätenliste, vergangenes Unrecht zu sühnen, anzuklagen, sondern man wollte so schnell wie möglich zur Tagesordnung übergehen, so schnell wie möglich aus der unmittelbaren Not herausfinden. Und Rheinefahrt hat da voll in diese Zeit gepasst mit seinen Kompetenzen und seiner Art.
Man wollte halt nach vorne schauen. Wir sprechen gleich über Schleswig-Holstein und die Bedeutung dieser Region, aber erklären Sie bitte kurz, wie das Denazifizierungsverfahren im Falle von Rheinefahrt verlaufen ist.
Eigentlich sind es drei Schritte. Der erste Schritt ist das pure Überleben für ihn und der Umstand, dass er nicht nach Polen ausgeliefert worden ist. Und das hängt damit zusammen, dass er in einer ganz frühen Zeit des Kalten Krieges mit den Amerikanern zusammengearbeitet hat, geheimdienstlich. Das waren nicht langfristige, nicht ganz so intensive Kontakte, aber er war doch zumindest von den Amerikanern angeworben. Und das führte dazu, dass er nicht mehr ausgeliefert wurde an Polen nach einer gewissen Zeit, obwohl die amerikanischen Behörden und auch die britischen Besatzungsbehörden, in deren Zone er gelebt hat in Schleswig-Holstein, die haben sich bewusst, dass die Nichtauslieferung wohl der falsche Entscheid gewesen war, aber er ließ sich nicht mehr rückgängig machen, weil die geheimdienstliche Zusammenarbeit dann doch schon zu intensiv gewesen war, so dass man es immer als Sicherheitsrisiko tituliert hat, ihn nicht mehr auszuliefern. Man hatte Bedenken, es war einfach zu spät, ihn noch auszuliefern aus Sicht der Amerikaner und Briten. Das ist der erste Teil der Geschichte und dann kommt der zweite Teil, auch noch vor der Entnazifizierung eigentlich. Das war in der britischen Besatzungszone gab es zwingend vor der Entnazifizierung das sogenannte Spruchgerichtsverfahren. Das betraf alle Menschen, die in der NS-Zeit einer verbrecherischen Organisation angehört hatten, also bei denen der Vorwurf des Organisationsverbrechens zu überprüfen war. Und da hat er auch wiederum sich verkauft als eben der er auch war in seinem Auftreten, als bescheiden, als höflich, als entschlossen, als ein Mann mit Rückgrat. Er hat dazu auch eine Geschichte verwendet und umgeschrieben, die sich ganz am Ende des Krieges abgespielt hat. Das war die Besetzung der Stadt Küstrin, damals deutsche Stadt Küstrin, heute ist sie auch polnisch. Und da war er als Festungskommandant entsandt und hat dort den Ausbruch befohlen seiner Besatzung entgegen eines ausdrücklichen Führerbefehls von Adolf Hitler. In Tat und Wahrheit musste er von seinen Offizieren gedrängt werden, dazu auszubrechen. Er hätte in Nibelungentreue festgehalten an diesem Haltebefehl von Hitler. Er wurde dann dazu gedrängt und hat schlussendlich gesagt, okay, machen wir das halt. Brechen wir aus, so kam er dann auch mit dem Leben davon. Und diese Geschichte dann im Nachhinein opportunistisch zu seinen Gunsten umgeschrieben und halt eben gesagt, er sei das gewesen mit seinem Rückgrat, mit seinem Charakter, mit seiner Charakterstärke, hätte er sich diesem Führerbefehl entgegengestellt, hätte den Ausbruch befohlen. Und solche Nuancen, solche Geschichten waren in einer so einem Beurteilungsschema halt entscheidend. Und man muss ja auch wissen, dass diese Spruchgerichtsverfahren, wie dann auch die Entnazifizierung, das waren ja Massenverfahren. Und man muss auch daran denken, wie begrenzt die personellen Ressourcen waren. Also das musste schnell gehen, sollte nicht zu kompliziert ablaufen. Man wollte schnell zur Tagesordnung übergehen. Man war überfordert, personell, zeitlich überfordert und hat dann auch nicht so genau hingeschaut. Und als er dann im Spruchgerichtsverfahren freigesprochen worden war, also im Wesentlichen ja von seiner SS-Mitgliedschaft eigentlich entlastet, zwar formell hat man dann juristisch so anerkannt, er war Teil der SS, aber halt nicht so richtig, weil er, wie er sagte, dann eben ja so zufällig hineingerutscht ist oder indirekt. So war er freigesprochen und mit diesem Freispruch war dann die eigentliche Entnazifizierung, ich will nicht sagen eine Formsache, aber war doch nur noch ein relativ kurzer Weg im Vergleich zu dem Weg, den er schon zurückgelegt hatte. Also das war diese drei Abschnitte, Überleben, Spruchgericht, Entnazifizierung, das war sicher mal die Grundlage für seine Karriere. Und dann konnte er loslegen, also dann war er entlastet. Er war Teil der Sylter Gesellschaft, er war ja seit den 1920er Jahren dort als Feriengast, jeweils zu Besuch im Sommer, obwohl er ursprünglich aus der ehemaligen DDR, also hat dort gewohnt, gebürtig aus Gnesen. Also er war nicht von dort, aber hat seit langen Jahren dort immer wieder, war er dort, hat sich dort aufgehalten und so hat er sich dann eingelebt. Er hat sich eingearbeitet in die Gesellschaft von Sylter, hat sich Anerkennung erworben und es ist eine sehr symbolische Zeit, in der man auch im Streben danach, sich zu entlasten als deutsche Gesellschaft, hat man, weil ja die Verbrechen trotzdem offensichtlich waren, hat man ja eine Trennung gemacht zwischen einer kleinen Clique oder einer klar fassbaren Gruppe von Verbrechen und Verantwortlichen. Es war Hitler, Himmler, SS, oder? Und alle anderen durften sich entlastet fühlen. Und so war es eben ganz entscheidend, dass Rainer Fahrt sich nicht als so richtigen SS-Mann dargestellt hat, dann auch in der Sylter Bevölkerung, sondern als Militär. Es war immer noch eine sehr militärisch geprägte Zeit. Es waren ja die gleichen militaristischen Orientierungen, die man während dem Krieg auch noch hatte. Die Menschen waren ja nicht total verändert wegen ein paar Jahren. Und wenn jemand dann, so wie er, mit der Tapferkeitsauszeichnung, dem Ritterkreuz aufgetreten ist, aber hat trotzdem bescheiden und höflich und eben für alle zugänglich, das hat enorm Eindruck gemacht bei der Bevölkerung.
Kurz noch zu der Entnazifizierung. Den Personalmangel kann ich verstehen, aber wir sprechen doch von einem hohen Offizier der SS, der dennoch den Behörden einreden konnte. Er hatte einen nur begrenzten Einfluss auf die Wirklichkeit. Das ist schon eine Errungenschaft, muss man sagen, in Anführungszeichen, selbstverständlich. Wie wichtig für den Nachkriegsneuanfang von Rhein-Erfahrt war die mentale Atmosphäre in Schleswig-Holstein nach dem Krieg?
Es war natürlich sehr wichtig, die Notsituation, der drängende Bedarf, auch einfach im Leben einen Tag nach dem anderen zu bestreiten, also zu essen zu haben, Infrastruktur aufzubauen, die Verwaltung in Gang zu bringen, das Nordseebad Sylt, das ja total am Boden lag, wieder aufzurichten, den Tourismus wieder aufzubauen. Das war einfach die Motivation in der damaligen Zeit und nicht Schulddiskurse und nicht juristische Erwägungen, sondern einfach, was braucht es jetzt ganz unmittelbar, damit wir weiterkommen, damit wir leben können und damit es uns bald einmal besser geht.
Später hat man noch versucht, die Kriegszeit von Rhein-Erfahrt zu durchleuchten, ergebnislos. Wieso sind diese Versuche gescheitert?
Also kurz gesagt, auf der einen Seite haben die Staatsanwälte keineswegs die Absicht gehabt, so ihn in quasi alter Nazi-Kompanie-Manier freizusprechen auf eine sehr plumpe Art, sondern im Gegenteil, die waren ganz beflissen, die wollten ihre Arbeit gründlich und richtig machen, es waren deutsche Beamte. Und man kann in den Akten nachlesen, wie zerrissen die Beamten waren, dass sie einerseits diese Indizien gesammelt haben und auf der anderen Seite durch den persönlichen Eindruck von Rhein-Erfahrt eigentlich nicht glauben konnten, dass das wirklich so war. Es hat nicht zusammengepasst, die historischen Fakten und Indizien einerseits und das Auftreten von ihm andererseits hat nicht zusammengepasst. Es gibt eine Stelle, in der ein Staatsanwalt einem anderen schreibt, überliefert in den Akten, aber es kann doch nicht sein. Er kommt sogar mit dem Fahrrad zum Verhör und ist so höflich. Das kann einfach nicht sein. Man war zum damaligen Zeitpunkt offenbar, oder die Leute waren nicht bereit, diesen scheinbaren Widerspruch zusammenzubringen. Das war ganz wichtig. Und dann aber auch ganz sicher das deutsche Strafrecht, das auch wieder so vereinfacht gesagt, juristischer Schuldspruch ist nicht gleich historischer Schuldspruch. Was von einem Historiker als Beweis gewertet wird für ein historisches Verbrechen, ist für einen Juristen, für einen Strafrechtler kein Ausreichend oder nicht zwingend ausreichend. Und es musste im Prinzip nachgewiesen werden, schriftlich oder durch eindeutige Zeugenaussagen, dass von oberster Stelle im Dritten Reich über Rhein-Erfahrt zu den untergeordneten Offizieren bis hin dann zu den Soldaten dieser Erschießungsbefehl lückenlos, also nicht nur weitergeleitet, sondern es musste lückenlos überliefert werden und bewiesen werden, dass diese Befehle dann so weitergegeben wurden, oder anders gesagt, man musste nachweisen können, dass der Soldat X, der dann die Menschen umgebracht hat in der Straße, über mehrere Stationen hinweg dann von Rhein-Erfahrt beauftragt worden war. Und das konnte man nicht, weil es halt Lücken gab. Und so hat man ihn dann freigesprochen.
War das Ihrer Ansicht nach ein Ausrutscher der deutschen Justiz, der deutschen Nachkriegsjustiz, oder doch ein Beispiel für einen allgemeineren Mechanismus?
Das ist für mich noch schwierig zu beurteilen, weil ich halt nur beschränkt mit einer vergleichenden Perspektive gearbeitet habe. Es war ganz sicher nicht ein Ausnahmefall. Es war ein spezieller Fall durch die Karriere von Heinz Reinefarth, durch seine politische Laufbahn. Es war speziell, weil er seine historische Rolle war nicht eindeutig SS und nicht eindeutig militärisch, sondern beides. Und von daher ist sein Fall schon in dem Sinn einzigartig, aber rein theoretisch oder intellektuell gesprochen ist ja jeder Fall einzigartig und durch die Gesamtheit aller Fälle fügt sich das Bild zusammen, aber sicher ist in seinem Fall, oder das historische Urteil ist in seinem Fall besonders tragisch und vernichtend, dass er freigesprochen worden ist, aber es hat es gegeben, es gab vergleichbare Täter, die ebenfalls unbescholten oder juristisch, also unbescholten, einfach juristisch, nein, muss ich korrigieren, einfach juristisch nicht belangt wurden oder nie verurteilt wurden. Übrigens war Reinefarth dann zwar nicht angeklagt, aber nach allem, was man weiß, war er ja unglücklich, also er hat gelitten in seiner letzten Lebensphase, das entschuldigt nichts, aber er war dann, also sein Leben war nicht mehr in Ordnung. Und er hat, bis am Ende hatte, war er sehr verbittert darüber, wie man mit ihm umgegangen ist. Also er hat kein Verständnis dafür gehabt, für diese Anklage und für die, auch, also wie man ihn dann öffentlich auch aus dem Verkehr gezogen hat. Da hat er, diese Perspektive hatte er nicht. Er war nicht froh um die Nicht-Anklage, sondern eigentlich im Gegenteil verbittert, dass man überhaupt ihn so weit belangt hat.
Das heißt, er hatte gar keine Gewissensbisse.
Nein, einerseits sicherlich ideologisch und andererseits auch, weil er im Selbstverständnis dieser Zeit militärisch Befehle werden befolgt. Und das war natürlich schon, oder, eine spezielle Situation. Es war ja nicht ein normaler militärischer Einsatz, sondern in dem Sinn eine Partisanbekämpfung im damaligen Wortgebrauch. Polnischer Widerstand, keine, wie soll ich sagen, offizielle Armee, oder? Also, das war noch einmal ganz anders gedeutet damals. Sogenannte, also, zitieren Sie mich da richtig, sogenannte Partisanenbekämpfung, das wurde natürlich noch einmal defensiver beurteilt. Und ja gut, das ist schwierig, Häuserkampf, Warschau, Angriffe aus dem Hinterhalt und eine solche Situation, das war auch einfacher für ihn, mit dieser Situation des Kampfes dann zu seiner Verteidigung zu argumentieren.
Haben Sie Ihr Buch auch auf Sylt vorgestellt?
Das habe ich ja, es war im Sommer 2014, ja dann sind viele Sachen kulminiert. Einerseits ist mein Buch erschienen im Mai 2014, andererseits war lokal, kam die Aufarbeitung in Gang, erinnerungskulturell. Und in Sylt fand eine Auseinandersetzung statt mit Heinz Reinefarth. Und man hat sich entschieden, eine Mahntafel anzubringen am Rathaus von Westerland, der größten Stadt von Sylt, wo man ja einfach Reinefarth benannt hat als Täter und sich distanziert und um Vergebung bittet bei den Opfern. Und da haben Veranstaltungen stattgefunden. Es ist ja dann auch eine Sylter politische Delegation von Westerland nach Warschau gereist. In diesen Tagen, da war ich dann auch dabei, wo sich die Bürgermeisterin damals von Westerland, also von Sylt, in Warschau auch erklärt hat und um Vergebung gebeten hat, stellvertretend für die Verbrechen von Reinefarth.
Zum ersten Mal ist damals die Delegation aus Sylt nach Warschau gekommen. Hat sie die Kulmination der Diskussion und der Auseinandersetzung damals im Jahr 2014 doch ein bisschen überrascht, 70 Jahre nach dem Warschau-Aufstand?
Die Frage wurde mir noch nie gestellt. Überrascht würde ich sagen in der Rückblende nicht, weil ich Monate schon bevor im Sommer 14 diese Kulmination stattfand, auch Kenntnis erhielt. Das war im Zusammenhang mit der Finanzierung für meine Publikation. Das ist ja eine normale Situation für einen Doktoranden nach dem Abschluss, eine Finanzierung für das Buch zu finden. Und da habe ich die Gemeinde Sylt relativ mutig angefragt. Und das war dann, also es hat dann zusammengewirkt. Ich habe dann so mitbekommen, dass die Diskussion stattfindet durch E-Mails, die man mir geschickt hat und dass es kontrovers ist und dass nicht alle politischen Lager auf Sylt gleich damit umgehen wollen. Und so habe ich das mitbekommen, dass ich das dann kontinuierlich gesteigert bis hin dann zum Sommer 14. Und dass ich dann die Wochen auf Sylt war und in Warschau, da war ich eigentlich schon Monate vorher quasi hineingewachsen und ich war nicht mehr total überrascht, dass es dann so öffentlichkeitswirksam war.
Wir haben mit der meistgestellten Frage angefangen, beendet haben wir das Gespräch mit einer Frage, die Sie noch nie gehört haben. Wir haben ein Gleichgewicht erreicht. Dr. Philipp Marti, Historiker, vielen Dank.
Danke Ihnen. Danke ganz herzlich.
Das waren die Themen der Woche aus Warschau. Das ganze Gespräch finden Sie unter auslandsdienst.pl. Jakub Kukla, tschüss und auf Wiederhören. Do usłyszenia.
Aktuelle Informationen aus und über Polen. Informativ und in deutscher Sprache. Täglich live aus Warschau. Weltweit hören mit der Polskie Radio App, im Internet, als Podcast oder auf Mittelwelle auf 1386 kHz um 18.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Schalten Sie ein und do usłyszenia. Wir hören uns.